Ja, einen Punkt habe ich vergessen zu nennen bei den Gebetsanliegen. Wir wollen natürlich auch im Gebet an Sonntag denken, dass auch da der Bruder, der sich vorbereitet, Bruder Schmidt, auch ein Wort von Gott empfangen kann, was wir als Gemeinde brauchen. Auch das wollen wir im Gebet einschließen. Das Thema Gott wirkt heute, habe ich ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen dahinter gestellt. Wir haben ja gesungen, Gottes Arm ist immer noch stark, Gott kann immer noch, oder Gott wirkt auch immer noch mächtig, Gott möchte immer noch mächtig wirken. Allerdings, vielleicht liegt es auch an mir, aber ich sehe das nicht immer. Und ich denke, das ist auch menschlich, dass wir das nicht, oder das liegt in uns Menschen, dass wir das nicht immer sehen oder nicht sofort sehen. Die Situation, die wir betrachten möchten, finden wir in Apostelgeschichte. Aber um die Situation wirklich gut zu verstehen, ist es wichtig, dass wir die Umstände von dieser Begebenheit ein bisschen wissen. Und dazu möchte ich erst in Apostelgeschichte 5 die Verse 36 und 37 lesen. Das ist der Rat Gamaliels. Denn vor einiger Zeit trat Theudas auf und gab vor, er selbst wäre etwas. Und es schlossen sich ihm eine Anzahl Männer an, etwa 400. Er wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und es führte zu nichts. Danach trat der Galiläer Judas in der Zeit der Volkszählung auf und machte viel Volk unter seiner Führung abtrünnig. Auch der ist umgekommen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Die Zeit um Jesu Geburt oder Jesus Dasein auf Erden herum war eigentlich für die Führer, also so wie ich das jetzt hieraus lese, war das eine unruhige Zeit. Da waren mehrere Menschen, die sich vorgaben, als seien sie etwas. Und ich denke, für die Priester, die Pharisäer, war Jesus einer von ihnen. Die haben halt auch das versucht zu unterbinden. Sie haben Jesus an das Kreuz geschlagen. Und danach, nach Jesus Tod, war es auch ungefähr so 50 Tage, war es ruhig. Man hörte nichts mehr, man merkte nichts mehr. Im Hintergrund geschieht natürlich schon etwas. Die Jünger, die warten in Jerusalem und werden dann mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann das erste öffentliche Auftreten, ich denke, als Bibelleser kennen wir das. Das finden wir in Apostelgeschichte 2. Das ist der Pfingstpredigt von Petrus. Die Folge daraus, das ist Vers 41, Apostelgeschichte 2, Vers 41 und 47. Die nun sein Wort gerne annahmen, wurden getauft und an dem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugetan. Vers 47, sie lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber führte täglich Menschen, die gerettet werden sollten, zur Gemeinde hinzu. Also das war eine Bewegung, eine Bewegung, das war sozusagen wieder so ein Aufstand oder so ein Aufruhr vielleicht, wo viele Menschen, wenn man das aus der Sicht von der Pharisäer und die Priester sieht, wo Menschen vielleicht abtrünnig oder auf jeden Fall Unruhe verursachten. Und dann folgte in Apostelgeschichte 3, Vers 10 und 11, folgte die Heilung eines Gelähmten. Vers 10, sie erkannten ihn auch, dass er es war, der wegen der Almosen vor der schönen Tür des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden voller Verwunderung und Erstaunen über das, was mit ihm geschehen war. Während sich der Lahme, der nun gesund war, zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die nach Salomo benannt ist, und sie wunderten sich sehr. Auch das Volk hatte das nicht unbedingt so erwartet, dass da solche Sachen geschehen sollten. Und dann redet auch Petrus wieder zu dem Volk und währenddessen kommen auch die Priester und die Pharisäer dazu. Und sie haben nicht direkt verstanden, dass dieses Geschehen mit Jesus in Verbindung steht. Das können wir nämlich lesen aus Apostelgeschichte 4, Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen, und merkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und dann kommen wir eigentlich auch zu unserer Bibeltext eigentlich, oder der Einleitung dazu ist eigentlich, was wir dann lesen in Vers 16 und 17. Dabei überlegen sie, was sie mit Petrus und Johannes machen sollen. Und da lesen wir dann, was sollen wir diese Menschen tun? Denn das offenkundige Zeichen, das durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreißt unter dem Volk, lasst uns sie ernstlich bedrohen, dass sie in Zukunft zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Also sie bedrohen Jesu Jünger, dass sie weiter das Evangelium nicht weitersagen sollen. Und gerade das ist eigentlich die Aufgabe, die die Jünger auch von Jesus bekommen haben. Was Petrus und Johannes dann machen, ist Vers 23. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Ihren und berichteten ihnen, was die Hohepriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, die Gemeinde, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Ich habe mich jetzt hier die Frage gestellt, warum sind Petrus und Johannes, warum hatten die das Verlangen, direkt zu den Ihren, zu ihrer Gemeinde, zu die Geschwister zu gehen? Ich habe mich vorgestellt, wenn ich jetzt in dieser Situation gewesen wäre, was hätte ich gemacht? Wäre ich denn auch direkt hier zu euch gekommen? Oder hätte ich vielleicht lieber erst stille Zeit gesucht? Hätte ich erst mal mit meiner Frau geredet? Hätte ich vielleicht erst einfach mal abgewartet? Hätte ich euch wirklich mit diesen Sorgen belasten wollen? Oder nicht? Im Moment habe ich für mich da noch keine Antwort. Andererseits kann man sich natürlich fragen, wenn dieses Verlangen nicht bei mir ist, kann das einerseits an mir liegen, andererseits kann es natürlich auch an der Gemeinde liegen. Ja? Petrus und Johannes wussten hier auf jeden Fall, warum sie zur Gemeinde gehen sollten. Sie wussten die Kraft des Gebetes. Sie wussten, dass die Gemeinde oder dass sie ihre Brüder und Schwestern brauchten, gerade in dieser Situation. Und das ist, denke ich, auch für uns sehr wichtig. Wenn wir Siege haben, wenn wir vielleicht Enttäuschungen haben, wenn wir vielleicht auch mal nicht gesiegt haben oder Erfahrungen mit Gott gemacht haben, es ist einerseits auch für die Gemeinde sehr wichtig, dass wir dies teilen. Es ermutigt, aber ist auch für uns sehr wichtig, weil wir wissen, wir können hier, wenn das Gebet aufrichtig ist, wenn das Gebet einmütig ist, wir können sozusagen auch damit zum Segen werden für die Gemeinde. Als sie das hörten, Vers 24, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sagten: Herr, der du bist, der Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was da drin ist, gemacht hat. Bei diesem Text habe ich denken müssen an ein Predigt mal gehört vom Bruder Witt, wo er über das Vaterunser gesprochen hat, wo Jesus uns auch lehrt, wir sollen an erster Stelle sollen wir Gott groß machen, sollen wir Gott loben, sollen wir Gott preisen. Gott ist groß, Gott ist mächtig. Wir sollen auch Gott die Ehre bringen, die er verdient. Und das ist auch, was wir hier sehen, was die Gemeinde hier auch direkt macht. Gott, du hast Himmel und Erde gemacht, du hast das Meer gemacht, alles, was da drin ist. Du bist mächtig. Die Geschwister oder die Gemeinde wusste, was Gott kann und dass Gott alles gemacht hat. Dann in Vers 25 und 26 folgt ein Zitat aus Psalm 2, Vers 1 bis 2. Ich lese es aber hier aus Apostelgeschichte. Der du durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hast, warum toben die Nationen und die Völker ersinnen nichtige Pläne? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürste versammeln sich gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Vers 27, wahrlich, es haben sich Herodes und Pontius Pilatus mit den Nationen und dem Volk Israel gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, versammelt. Mir ist das noch nie so aufgefallen, aber in Lukas 23, Vers 12, da lesen wir, da geht es gerade um die Leidensgeschichte von Jesus, da lesen wir, an dem Tag wurden Pilatus und Herodes Freunde, denn zuvor waren sie einander Feind. Und Mir ist das noch nie so bewusst geworden. Der Teufel hat hier Feinde aus der Welt, Leute, die sozusagen, oder Menschen, die eigentlich einanders Feind waren, hat der Teufel hier benutzen können oder versucht zu benutzen, um das Werk Gottes zunichte zu machen. Sie wollten Jesus töten und dafür lässt der Teufel Feinde zu Freunde werden. Ich habe gedacht, heutzutage werden wir in so einer Situation nicht direkt wiederkommen. Andererseits habe ich auch da gedacht, was kann der Teufel heute benutzen, um uns abzulenken, um uns sozusagen zu beeinflussen. Und es mag vielleicht komisch hören, aber ich habe da gedacht an unser Handy. Wir haben das täglich bei der Hand, wir haben das täglich in der Hosentasche. Wenn wir 100 Jahre zurückgehen, wir wussten nicht, wo China vielleicht liegt oder wir hatten keine Ahnung, was dort passiert. Wir hatten keine Ahnung, dass wir mit Menschen 10 Kilometer weiter telefonieren können über ein Gerät. Und heutzutage hat der Teufel diese zwei Sachen zusammengebracht. Und ich kann hier nur sagen, was meine Erfahrungen sind. Mir ist es schon öfters passiert, wenn ich mit dem Handy sitze, wenn ich mich morgens vorbereite. Ich gucke hier mal kurz rein und ich gucke da mal kurz rein. Und irgendwann ist es halt spät, habe keine Zeit mehr für Andacht und ich muss schnell zur Arbeit. Und ich denke, gerade das ist, was der Teufel will. Gerade das ist, was, wie gesagt, was der Teufel will, uns ablenken, uns fernhalten von der Gemeinschaft mit Gott. Und ich denke, das ist auch etwas, wovor der Teufel, oder wo wir hier sehen können, der Teufel hat zwei Sachen zusammengefügt, die uns oder die gegen das Werk Gottes arbeiten können. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Handy falsch ist, man kann da auch gute Sachen damit machen, aber es ist eine Gefahr da drin, für mich. Wenn wir weiterlesen in Vers 28 in Apostelgeschichte, also die Nation und das Volk haben sich versammelt gegen Jesus, um auszuführen, was deine Hand und dein Rat zuvor bestimmt haben, dass es geschehen soll. Dieser Text fand ich für mich sehr interessant. Einerseits ist es hier eigentlich ein Bedrängnis, wovon man sagen kann, das ist etwas, was die Welt, was Menschen aus der Welt, die Gemeinde hier eigentlich Schaden zufügen möchte. Andererseits sieht die Gemeinde hier ganz klar der Hand Gottes. Die Gemeinde sieht ganz klar, das ist der Plan Gottes, das ist der Weg, der Gott eigentlich vorbereitet hat. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, glaube ich, auch, wir sind dazu geschaffen, dass wir in die Wege wandeln, die Gott für uns zuvor vorbereitet hat. Ich habe es jetzt mit meinen Worten gesagt, Gott hat mit uns allen einen Plan und manchmal geht es halt durch Schwierigkeiten. Ganz ehrlich muss ich für mich sagen, ich finde es manchmal schwierig zu sehen, dass in Schwierigkeiten, dass das auch zu Gottes Plan gehört. Das ist schwierig und ich sehe das nicht immer. Und ich habe letzten Sonntag waren wir irgendwo und da habe ich das Beispiel genannt da habe ich das Beispiel gehört. Jesus möchte eigentlich, oder lass ich es anders sagen, beim Autofahren. Ja, wir können selber das Lenkrad oder sozusagen die Steuerung, die Bedienung vom Auto in der Hand nehmen, aber eigentlich möchte Jesus sozusagen uns steuern oder das Auto für uns steuern. Andererseits, wir sitzen auf der Beifahrersitz und ich weiß nicht, ich kenne einige Beispiele, wo auch der Beifahrer schon gerne mal eingreifen möchte, wenn er denkt, das geht schief, dass man schnell die Hand am Lenkrad macht. Und ganz oft oder manchmal ganz oft fühle ich mich so ein Beifahrer auf der Sitz neben Gott. Und manchmal fühlt es für mich auch so an oder sehe ich das, dass ich meine Hand immer am Lenkrad habe, dass ich Gott noch zu wenig vertraue. Und hier sieht die Gemeinde ganz deutlich, um auszuführen, was deine Hand und dein Rat zuvor bestimmt haben, dass es geschehen soll. Wir dürfen auch in Schwierigkeiten auf Gott vertrauen. Wir dürfen wissen, Gott hat das bestimmt. Gott möchte, dass ich hier durchgehe. Gott möchte, dass dieses geschieht. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, dass Gott uns auch die Kraft dazu gibt, auch das zu tragen, auch standzuhalten. Vers 29. Und nun, Herr, sieh ihr Drohen an und gib deinen Knechten mit aller Freimütigkeit dein Wort zu reden. Und das fand ich auch sehr besonders. Sieh ihr Drohen, sie drohen eigentlich zu uns Menschen, aber sie drohen gegen Gottes Plan. Sie verbieten, dass wir Gottes Plan ausführen. Jesus hat in Markus 16 gesagt. Wir können das mal kurz aufschlagen. Wenn ich richtig weiß, Markus 16. Nee, das ist falsch. Johannes. Johannes 15. Nee, das ist auch falsch, aber macht nichts. Wollte eigentlich sagen, der Text, wo Jesus sagt, geht hin unter alle Nationen und verkündet das Evangelium. Also verbreitet das Wort Gottes unter alle Völker. Und das ist eigentlich der Auftrag Gottes gewesen für seine Jünger. Das wollte Gott sozusagen von seinen Jüngern. Und sie haben hier in Vers 28 und 29 gesehen, es ist Gottes Plan, es muss so geschehen. Und Gott, jetzt musst du sozusagen die Freimütigkeit geben, dass wir trotzdem, trotz Drohung, Gottes Wort weiter verkünden. Und auch darin habe ich für mich wieder etwas gesehen, was mache ich zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit ausgelacht werde? Habe ich trotzdem den Mut, zu zeugen von was Gott an mir getan hat? Habe ich trotzdem die Freimütigkeit, Gottes oder die anderen Kollegen oder Freunde das Evangelium weiterzusagen? In Vers 30 lesen wir dann weiter, indem du deine Hand ausstreckst, damit Heilung und Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Eigentlich ist der erste Teil, indem du deine Hand ausstreckst. Wir haben ja das Lied gesungen und auch danach auch darüber gesprochen, Gottes Arm wird nicht schwacher, Gottes Hand wird nicht schwächer. Und Gottes Arm ist noch immer so stark wie früher. Ich habe auch ein paar Texte aus den Psalmen, die werde ich aber so vorlesen, zu Gottes Hand oder Gottes Arm. Psalm 89, Vers 14. Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand und hoch ist deine Rechte. Psalm 104, Vers 28. Wenn du ihnen gibst, dann sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Psalm 111, Vers 7. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Gebote sind beständig. Psalm 145, Vers 15 und 16. Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu rechter Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Und auch wir dürfen bitten, dass Gott seine Hand auftut. Wir dürfen auch bitten, dass Gott uns wirklich mit der Fülle segnet. Wie gesagt, sein Arm ist nicht schwächer geworden, seine Kraft ist nicht geringer geworden. Gott kann uns noch immer so viel geben. Wenn wir einen anderen Text betrachten, wir haben die letzte Zeit schon mal gehört in Jakobus 3, Vers 13 bis 18, die Weisheit von oben steht bei mir drüber. Jakobus 3, Abvers 13. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Lebenswandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen, dann rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Denn wo Neid und Zank sind, da gibt es Unruhe und lauter böse Dinge. Aber die Weisheit von oben her ist erstens rein, dann friedsam, gütig, nachgiebig, voll Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird im Frieden denen gesät, die Frieden schaffen. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir über diesen Text auch nachdenken. Vers 16, denn wo Neid und Zank sind, da gibt es Unruhe und lauter böse Dinge. Grundsätzlich, Unruhe hört sich nicht so schlimm an. Trotzdem denke ich, wir wissen alle, dass es nicht auch bei uns nicht immer ruhig zugeht. Und wenn wir hier nach der Bibel gucken, dann wissen wir, wo das herkommt. Es kann auf jeden Fall nicht von Gott kommen. Andererseits, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird im Frieden denen gesät, die Frieden schaffen. Und Frieden, das wird meistens ruhig, barmherzig, sanftmütig gemacht. Und das wird nicht laut gemacht. Und so ist es auch, denke ich, für uns sehr wichtig zu wissen, auch dass wenn wir Friede schaffen, dann wird uns auch Friede gegeben. Dann werden wir auch von Gott mit die Weisheit von oben gefüllt, wenn wir auch darum bitten. Wenn wir wieder zurück zur Apostelgeschichte 3 gehen. Indem du deine Hand ausstreckst, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Die Gemeinde hat damals auch gewusst, es geht nicht um die Ehre von Petrus und Johannes. Es geht nicht darum, dass wir sozusagen gut dastehen. Es geht um die Ehre von Jesus. Es geht darum, dass der Name Jesus weitergesagt wird, dass der Name Jesus sozusagen bekannt gemacht wird. Und sie haben das jetzt auch aus, denke ich, von den Aposteln gehört. Jesus sagt auch zu den Jüngern, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werdet ihr empfangen. Ja, und so dürfen auch wir in Jesu Namen bitten und Gott wird uns auch geben. Andererseits habe ich aber auch gedacht und ich hoffe, ihr versteht mich gut. Es ist nicht, dass ich jetzt jemanden sozusagen kränken möchte oder sozusagen, wie heißt das, berechtigen möchte, sagt man das so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Gedanken, die bei mir aufgekommen sind, möchte ich einfach auch mit euch teilen. Und wenn ich diesen Text lese, dann habe ich darüber nachgedacht. Wir haben unter uns haben wir mehrere jüngere Eltern, wir haben werdende Eltern. Was werde ich, wenn Gott uns das Geschenk irgendwann auch mal geben würde, was werde ich zu meinen Kindern sagen, wenn die zu mir kommen, Papa, du gehst da zur Gemeinde, warum soll ich auch dahin gehen? Ja, warum soll ich das Gleiche glauben, was du glaubst? Was soll ich dann sagen? Ich habe mich für mich das wirklich überlegt. Soll ich dann sagen, es steht in der Bibel, es werden Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen? Dann wird mein Sohn, meine Tochter fragen, okay, und was kannst du da erzählen? Und ich habe da echt gedacht, wie schön wäre es, wenn wir wirklich dann sagen können, Sohn, Tochter, hör mal zu, letztens haben wir da gehört, eine Schwester ist krank geworden, wir haben uns auf die Knie gelegt, wir haben gebetet und die Schwester wurde gesund. Oder wir haben einen Bruder, der im Rollstuhl sitzt, der läuft jetzt wieder. Wie schön wäre es, wenn wir wirklich sagen können, wir leben, wir haben einen lebendigen Glauben. Und eigentlich noch viel überzeugender wäre es, wenn unsere Kinder von Jungs auf an diese Zeichen, diese Wunder selber erleben können. Wenn die merken können, wenn hier das Wort Gottes gesprochen wird, dass der Geist Gottes durch die Reihen geht. Wie schön wäre es, wenn unsere Kinder irgendwann zu uns kommen würden und sagen, Papa, Mama, mir wurde auf einmal so kalt, was war das? Und wir sagen können, das war der Geist Gottes, das war Gottes Hand, der durch die Reihen hindurchgegangen ist. Wie schön wäre es, wenn die wirklich merken, dass wir eine lebendige Gemeinde sind, dass Gottes Geist hier wirkt und dass wir sozusagen von Gott gesegnet sind. Das sind die Gedanken, die bei mir bei diesem Text auch aufgekommen sind. Wenn wir weiterlesen, und als sie gebetet hatten, bewegte sich der Ort, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimütigkeit. Wie oft hat sich hier bei uns der Ort bewogen? Wann haben wir hier im Gebäude gemerkt, gespürt, dass der Geist Gottes durch die Reihen geht? Wie oft haben wir erlebt, dass hier das Wort mit Freimütigkeit gepredigt wurde? Wie oft haben wir das Gefühl gehabt, Gott redet gerade zu mir, egal wer vorne steht und predigt, Gott redet zu mir. Wie oft saß ich hier im Gemeinde, und das Beispiel habe ich, glaube ich, vielleicht schon mal genannt, wie ein Gärtner. Es gibt einmal einen Gärtner, der eine Schippe in der Hand hat und alles, was ihm auf die Schippe kommt, anderen zuschmeißt. Es gibt auch einen Gärtner, der, ich glaube, das heißt Reche auf Deutsch, ich weiß mir nicht sicher, da alles mit einer Reche nach sich zuzieht und sagt, das Wort ist für mich und das Wort ist für mich. Wie oft sitze ich wie hier im Gemeindehaus und höre zu? Das sind die Gedanken, die mir in die Vorbereitung auf diese Stunde gekommen sind. Und Gott hat mir nichts anderes gegeben, deswegen habe ich auch nichts anderes weitergeben können. Und ich hoffe, es war uns alle zum Segen. Mir war es auf jeden Fall zum Segen. Gott hat mir gezeigt, wo ich noch sehr viel lernen kann und dass ich noch viel an mir zu arbeiten habe. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass auch das euch zum Segen war. Und wir möchten uns auch jetzt noch einmal hinknien und haben auch noch einmal die Freiheit zum Gebet. Amen.